AI first. KI gilt als der große Heilsbringer. Das versprechen nicht nur die diversen Anbieter. Auch die Beispiele etlicher Anwenderunternehmen zeigen mittlerweile auf, welches Potenzial im Einsatz von künstlicher Intelligenz und insbesondere generative KI steckt. Als konsequent bauen manche Vorreiter und ihr Unternehmen konsequent in Richtung KI um. Stichwort AI first. Das geht so weit, dass beispielsweise Shopify-CEO Tobi Lütke betont, dass vor der Einstellung eines neuen Mitarbeiters der Beweis erbracht werden muss, dass KI den Job nicht besser erledigen kann. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Rückschritte, etwa beim Zahlungsanbieter Klarna, der einräumen musste, dass mit dem Einsatz von KI im Kundenservice nicht nur die Kosten zurückgingen, sondern auch die Qualität. Und jetzt wieder menschliche Mitarbeiter anstellen.
Herzlich willkommen bei Tech Talk, Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO Magazin und CSO Online. Heute geht's um
AI first. Gesprächspartner zu diesem komplexen Thema ist Max Henschel. Er ist Mitbegründer von Wave 6 Labs, einem KI-Studio, was vor allem mittelständischen Unternehmen den Einsatz von KI schnell, wie einfach, mit großen Einsparpotenzialen ermöglichen soll. Hallo Herr Henschel, wie weit ist denn der Mittelstand überhaupt in Sachen KI? Wie aufgeschlossen sind da die Unternehmen?
Ja, hallo Herr Bremer. Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein kann. Freut mich sehr. Wie weit ist der Mittelstand und wie aufgeschlossen? Ich unterteile das einmal. Und zwar, wie aufgeschlossen? Da würde ich sagen, sehr, sehr aufgeschlossen aus unserer Erfahrung. Ich bin im Bereich KI seit circa 6-7 Jahren mittlerweile. Das heißt auch noch vor der großen Gen-AI-Welle. Und damals war es wirklich auch noch etwas ganz anderes, weil es lag ganz klar daran, es war nicht so greifbar. Mittlerweile kennt jeder ChatGPT und hat eigentlich am eigenen Leib im privaten Umfeld zumindest schon erlebt, was möglich ist, wie es agiert, wie eloquent, sage ich erstmal zumindest, es auf Fragen reagiert, wie gut die Qualität dann ist, ist noch etwas anders. Das müssen wir in den Projekten feststellen. Was ich sagen möchte, ist, der Zugang ist ein ganz, ganz anderer. Plötzlich wollen alle sogar aktiv über KI reden. Früher sind wir eher aktiv auf die Kunden zugegangen. Heute kommen die Kunden fast zu uns und sagen, ich muss irgendwas mit KI machen. Was können wir tun? So, das zu dem Aufgeschlossenen, sehr aufgeschlossen, macht großen Spaß tatsächlich mit unseren Kunden, weil jeder diesen Tatendrang hat, jeder möchte etwas machen. Und das bringt mich auch zum zweiten Teil der Frage, wie weit ist der deutsche Mittelstand? Und das ist gar nicht so pauschal zu beantworten. Das ist wirklich ein Spektrum von sehr, sehr weit, schon die ersten Anwendungsfälle tief in die Prozesse integriert, wobei das die wenigsten sind. Von gerade erst am Anfang, und gerade erst am Anfang kann sogar sein, dass noch nicht mal eine KI-Plattform im Sinne von ein Zugang zu einem Copilot, zu einem ChatGPT, zu einer Plattform wie Langdoc geschaffen wurde, sodass die Mitarbeitenden auch aktiv GenAI nutzen können, sondern man auch da noch ganz, ganz am Anfang steht. So, und das ist das Spektrum, was wir typischerweise sehen und was wir auch abdecken.
Gibt es denn keine Vorbehalte? Man denkt ja immer irgendwie, was sind denn Daten, wenn die in falsche Hände geraten? AI Act, mache ich mich strafbar eventuell, wenn ich da was mache? Aber natürlich auch die enorme Geschwindigkeit, mit der sich KI oder GenAI momentan entwickelt. Da sich jetzt festzulegen, ist ja teilweise ein bisschen schwierig, weil man ja gefühlt in 2 Wochen schon wieder die nächste Version hat und man jetzt nicht weiß. Sie wissen es ja sicher auch, früher konnte man 1-2 Jahre warten, dann schaut man mal, ob sich das durchgesetzt hat und dann führt man es langsam ein. Also so zumindest meine Beobachtung. Das ist ja jetzt ganz anders eigentlich.
Ja, das ist wirklich ganz, ganz anders. Also gerade heute, wo wir reden, in dieser Woche, wurden alleine von Gemini, also von Google, von Claude neue Modelle veröffentlicht, die auch wieder die Benchmarks auf einem neuen Rekord treffen. Der Markt ist in einer extremen Geschwindigkeit unterwegs. Und das ist gar nicht unbedingt einer der größten Widerstände, die wir sehen, dass die Leute Angst haben vor dieser Bewegung, sondern vielmehr ein Motivator, dass sie jetzt etwas tun müssen. Was wir im Endeffekt, so wie Sie es auch gesagt haben, in der Reihenfolge, das sind meistens die beiden großen Faktoren, die wir besprechen. Also A, was ist mit meinen Daten? Wenn ich ChatGPT nutze, wenn ich ein GPT-Modell nutze, landen sie automatisch auf amerikanischen Servern? Fragezeichen, ganz wichtig. Oder gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten? Und natürlich gibt es andere Möglichkeiten. Das sind Dinge, die ganz am Anfang geklärt werden müssen, weil wir reden wenn wir über echte Anwendungsfälle reden, und wenn ich echte Anwendungsfälle sage, dann meine ich, das sind Anwendungsfälle, die auch auf die proprietären Daten, auf die unternehmenseigenen Daten zurückgehen. Das ist in den allermeisten Fällen ein Datenschatz, um dieses Wort mal wieder zu verwenden, aber wirklich etwas, wo auch Wert hintersteckt, was man nicht einfach so rübergehen sollte an öffentliche Modelle. Aber dafür gibt's sehr viele Möglichkeiten. Das zweite ist dann der EU AI Act. Den bekommt man meistens sehr, sehr gut abgedeckt in dem Sinne. Also er schützt zum einen und zum anderen sorgt er auch dafür, dass wir das erste Mal ein Regelwerk haben, in dem man sich bewegen kann, wo man weiß, man ist jetzt entsprechend der Regeln unterwegs und dann hat man dort auch den Haken dran. Das heißt, das ist völlig okay. Und jetzt bringe ich nochmal den Punkt zurück. Das Feld bewegt sich so schnell. Das ist etwas, was zum einen der Motivator ist und was wir dann mit unseren Kunden ganz, ganz häufig besprechen, weil uns das auch wichtig ist für zukunftsfähige Anwendungen, dass wir immer die Geschäftslogik abkapseln. Das heißt, wir bauen keine Anwendung, die rein gegen ChatGPT geht, die rein gegen eins der OpenAI-Modelle geht, sondern die immer gegen ein AI-Modell geht. Und das kann dann abstrakt sein, sodass man sofort das Modell im Endeffekt umstöpseln kann. Und die Business-Logik, die Geschäftslogik ist abgekapselt. Wir profitieren nur davon, dass die Modelle besser werden, weil ich sofort umdocken kann.
Was ist mit DSGVO? Das ist ja auch immer so ein Punkt, der angebracht wird, wenn Kundendaten verwendet werden und man nicht weiß, wo die hingehen, wie man sie wieder rausbekommt, unter anderem auch, wenn Löschung beantragt wird und sowas.
Ja. Ja, genau. Auch das ist ja gar kein KI-inhärentes Problem, sondern die generelle Frage, mit welcher Software arbeite ich zusammen, welche Datenverarbeitungsverträge habe ich geschlossen. Dafür gibt es die ganz Standardmethoden im Endeffekt. Wenn ich über Azure beispielsweise gehe, gibt es Methoden. Auch das, ich kann auch gut in die Anwendung einen Filter einbauen, der im Endeffekt personenbezogene Daten schon vorab lokal rausfiltert, sodass ich ganz sicher gehe, dass sie auch überhaupt nicht in die Cloud gelangen. Beispielsweise, wenn ich wirklich über hochsensitive Daten spreche.
Klaro. Aber es geht auch speziell um AI First, wo man praktisch alles zuerst mit Blick auf KI entwickelt und einsetzt. Geht das denn auch mit älteren, etablierten Unternehmen, die schon seit, 20, 30, 50 Jahren oder noch länger unterwegs sind? Lassen die sich auf sowas ein? Oder kann man es auch technisch umsetzen, ist die andere Frage, natürlich.
Ja, für diese Frage würde ich gerne einmal AI First definieren in unserer Auffassung. Aha. AI First vor Wave 6 war ich mitverantwortlich für den Center of Excellence Gen AI bei Körber, also ein großer deutscher Maschinenbauer. Und auch da haben wir schon den Begriff AI First, und das war vor mittlerweile 2,5 Jahren geprägt. Und was AI First für mich persönlich auch immer heißt, nicht pauschal für alles AI zu nutzen, ohne überhaupt drüber nachzudenken, wie funktioniert es, ergibt es Sinn, sondern vielmehr im Hinterkopf zu haben, bei allem, was ich tagtäglich tue, könnte ich dafür AI nutzen und wie könnte ich es nutzen? Das heißt aber auch noch lange nicht, dass ich es dann unbedingt dafür nutze, sondern wenn ich für mich die Schlussfolgerung treffe, das ist etwas, wo es in der Theorie zumindest sinnvoll erscheint, dafür einmal AI zu vertesten, vertesten wir es und dann merken wir, wo sind wir in der Referenz zu dem aktuellen Prozess. Und damit zu der Frage zurückkommend, ist das auch für kleinere, für traditionelle Unternehmen möglich? Auf jeden Fall. Wie gehe ich mit den Faktoren DSGVO, AI Act etc. um? Datenschutz, ganz wichtig, also erweiterter Datenschutz über DSGVO hinaus. Dafür brauche ich eine Experimentierplattform. Eine Experimentierplattform in dem Sinne, bitte nicht gar nichts machen. Das ist das Allerschlimmste, weil wir wissen aus der Erfahrung und auch aus Studien, dass Mitarbeitende viel häufiger AI nutzen, als es überhaupt die Geschäftsführung erwartet. Und im Zweifel geht das dann über Graukanäle in dem Sinne, dass es im schlimmsten Fall der private ChatGPT-Account ist. Das heißt, wenn ich gar nichts bereitstelle, dann gehe ich genau in diese Gefahr rein. Also sollte ich mich darum kümmern, dass ich eine Lösung bereitstelle, in der die Leute zumindest einmal experimentieren können, in einem gesicherten Umfeld. Und das ist dann eine Enterprise Ready, also eine unternehmensbereite Lösung, die man anwenden kann, wo genau die Daten auch geschützt sind, wo wir wissen, unsere Mitarbeitenden können damit experimentieren und diesen AI-First-Gedanken vertesten. Und damit meine ich, dass sie dann genau in die Prozesse reinschauen, überlegen, könnten wir das damit besser machen, gesichert in die Vertestung gehen, und wenn dann die Anwendungsfälle dabei rauskommen, wo man merkt, da ist Wert drin, das verbessert den Prozess, verschnellert den Prozess etc., dann können wir auch noch eins weiterdenken und vielleicht geht es dann auch raus aus der Experimentierplattform in eine abgesteckte Anwendung. So sind wir aber genau in diesem AI First. Also was das heißt, ist, in Gedanken AI im Hinterkopf zu haben, meine Prozesse zu hinterfragen und dann in die Anwendung zu bringen, wenn ich sehe, das schöpft Wert.
Da muss ich jetzt mal kurz einhaken, und zwar, also wir schreiben öfter oder wir geben es natürlich auch wieder, was zum Beispiel Analysten sagen, aber auch was große Unternehmen sagen, dass die Zeit der KI-Experimente vorbei ist eigentlich, dass es jetzt eigentlich schon so sein muss, dass man irgendwie schon in den produktiven Betrieb übergehen muss, weil es sind ja schon wieder 2 Jahre plus X vergangen, wo jetzt gerade GenAI irgendwie unterwegs ist, und eigentlich hätte man jetzt schon diese Experimentierphase abschließen können. Ist das so der Punkt, wo Sie sagen, okay, da gibt's natürlich dann dem berühmten Mittelstand, der da ein bisschen hinterherhängt, oder ist das gar nicht so?
Ja, also diese pauschale Aussage, ich gehe gar nicht unbedingt so mit. Und zwar aus dem Grund, natürlich, wenn man im Idealfall schon zu dem Zeitpunkt ChatGPT-Veröffentlichung November 2022 sofort angefangen hätte mit dem Experimentieren, dann sollte man spätestens jetzt in der Phase sein, dass man Dinge, die damals experimentiert wurden, nun in die Anwendung bringt oder gestoppt hat, weil man gemerkt hat, es schöpft keinen Wert, beziehungsweise auch dann kann man diesen Haken im Moment gar nicht final setzen, weil das Modell von 2022 ist in der Qualität ein ganz anderes als die Modelle, die wir heute zur Verfügung haben. Insofern gehe ich mit diesem absoluten Statement gar nicht mit, weil das Experimentieren lohnt sich immer. Die Geschwindigkeit ist extrem hoch. Die Qualität wird eigentlich immer nur besser. Also auch Dinge, die ich vor einem Jahr ad acta gelegt habe, weil sie nicht die Qualität gebracht haben, lohnt es sich jetzt nochmal hochzuziehen. Und dann, und das ist noch viel wichtiger, glaube ich, einmal den Realitätscheck zu machen, weil die allermeisten Unternehmen, und das filter ich gar nicht oder das ist gar nicht exklusiv für den Mittelstand, sondern das sind auch viele große Unternehmen, die allermeisten sind noch gar nicht so weit, dass sie diese längere Experimentierphase, wo man einmal feststellt, wo ist denn wirklich die Anwendung von den Leuten, wo nutzen die es in den Prozessen, ist noch gar nicht abgeschlossen oder vielleicht sogar auch noch gar nicht angestoßen. Deswegen, das ist, also aus meiner Sicht ist es immer ganz, ganz wichtig, damit zu starten, weil nur so schöpft man auch die wirklich wertschöpfenden Aktivitäten, und direkt in produktive Anwendungen zu gehen, geht meistens nach hinten los. Weil wir erstmal verstehen müssen, wo funktioniert es gut.
Und man profitiert natürlich auch von den Erfahrungen von First Movern.
Ja.
Da sind auch ein paar erwähnt. Was gibt es denn aus Ihrer Sicht denn für Lektionen, was so Vorreiter wie Shopify oder Duolingo gemacht haben, was man sagen kann, okay, das kann man sich übernehmen, oder das hat gezeigt, das bringt eigentlich nichts in der Art?
Ich glaube, als absoluten Vorreiter, zumindest was die Marketingaktivitäten angeht, kann man Klarna nach vorne ziehen. Shopify war ja ein Statement im Endeffekt so im April, wenn ich mich gerade nicht täusche, Duolingo jetzt im Mai, Anfang diesen Monats. Klarna ging letztes Jahr schon ganz groß an die Presse und hat gesagt, eigentlich ersetzen wir unseren gesamten Kundenservice mit Agenten, haben auch sogar konsequent, wenn man den Pressemitteilungen so glauben darf, konsequent das Personal entsprechend gekürzt und sind jetzt wieder auf dem Weg zurück und stellen aktiv Leute ein. Learning daraus, gar nicht unbedingt AI First ist gescheitert, AI First ist ein schlechter Ansatz, eventuell sehr radikal gelebt bei Klarna mit den absolut dramatischen Konsequenzen dann auch für einzelne Leute in den Teams. Was es aber zeigt, ist, was Klarna gemacht hat, ist, die Baseline nach unten zu setzen oder die Baseline neu zu orientieren in dem Sinne, wir schauen jetzt mal, wir glauben dran, dass es möglich ist, wir handeln entsprechend konsequent, setzen voll drauf, schaffen eine neue Baseline und beobachten über einen Zeitraum X, wie erfolgreich sind wir damit. Und dann justieren wir nach. Also ein sehr radikaler Ansatz. In dem Sinne, den würde ich ja, nicht empfehlen, wenn man nicht diese Risikobereitschaft hat und die gute IPO-Story wahrscheinlich braucht. Was man aber daraus lernen kann, ist, Dinge wirklich neu zu denken. Das kann ja auch, und das nicht nur das kann, das streiche ich sogar, das sollte sogar sein, dass man einen Prozess, den man sich so überlegt hat, und bleiben wir vielleicht, weil es immer sehr greifbar ist, beim Kundenservice. Ich muss doch nicht gleich meine ganzen Leute rausschmeißen, nur weil ich sage, wir setzen jetzt verstärkt auf Agents. Ich kann ja auch sagen, ich lasse einen Agent einmal mit in die Gespräche reingehen und schauen, wie gut es funktioniert und schauen, wo die Qualität ist, und bring's damit schon in die Produktion, merke, wo reagiert es noch schlecht, und schaffe plötzlich auch Entlastung für die wirklich kritischen Fälle. Und damit schaffe ich, dass beide Seiten glücklich sind. Aha. Die Kunden, die anrufen, werden zu den Menschen, die dann sich wirklich um den Fall kümmern, schneller durchgeleitet, weil die einfachen First-Level-Support-Fälle werden dann im besten Fall sogar durch qualitative Agents abgedeckt. Und ich schaffe das Beste aus beiden Welten. So, das ist gar nichts Neues, was ich gerade erzähle. Das ist aber unbedingt ein ganz großes Learning von dem Klarner, weil ich jetzt immer wieder höre, na, schaut mal, hier ist AI First gescheitert. Sehe ich überhaupt nicht so. Ist da in der absoluten Konsequenz einmal gefahren worden. Jetzt bei Klarner wird man feststellen, die Baseline ist eben nach unten gesetzt. Jetzt werden wahrscheinlich werden die Agents nicht komplett abgeschafft, aber gezielter eingesetzt, und entsprechend auch Menschen, die immer das absolute Qualitätsmaß bleiben werden, an den richtigen Stellen eingesetzt. Und was wir von Shopify und Duolingo lernen, ist aus meiner Sicht die Transparenz und das Commitment durch das C-Level zu zeigen. In dem Sinne, dass, weil auch das sehen wir ab und zu in der Praxis, die Teams, die Mitarbeitenden fast eine Scheu haben zu sagen, schaut mal, das ist ein Anwendungsfall, wo ich es erfolgreich nutze, wo es gut funktioniert, weil die Wahrnehmung in dem Unternehmen, aus welchen Gründen auch immer, ist, deine Arbeit ist weniger wert, wenn du es nutzt. De facto müssen wir uns aber mit der Wahrheit abfinden, dass meine Arbeit zielgerichteter ist und ich cleverer agiere, wenn ich es gut einsetze und wenn ich weiß, wo es mich unterstützen kann, und wenn ich auch genauso weiß, auf welchen Bereich der Aufgabe ich mich fokussiere als Mensch und die AI eben beratend zur Seite ziehe. Und ich glaube, das können wir, die Effekte werden wir noch sehen, aber was wir zumindest von dem Statement lernen können von Duolingo und Shopify, ist für mich ein klares Statement von der Geschäftsführung. Schaut her, AI ist etwas, was wir in unsere Prozesse integrieren sollten und werden. Bitte untersucht, wo es gut in eure Prozesse passt.
Das kann man vielleicht auch ableiten, jetzt wieder zurück zu Klarna, dass man, wenn man experimentiert, dass man das Ganze erstmal bei internen Prozessen macht und nicht auf Kundenseite, wo es praktisch Fehler sofort sichtbar werden und sich dann sofort auch negativ im Image und so weiter niederschlagen. Ist das ein Learning, so würden Sie das unterscheiden?
Ja, absolut. Die ganz klassische Sequenz, die wir immer wieder als Paradigma haben und auch immer wieder sehen, ist, wir fangen an mit der persönlichen Produktivität. Das sind die banalsten Dinge wie, ich lasse mir beim E-Mail-Schreiben helfen. Das sind noch nicht die großen Produktivitätsgewinne. Dadurch macht vielleicht die Arbeit mehr Spaß, weil ich muss nicht die E-Mail, auf die ich eigentlich keine Lust habe, die zu schreiben, komplett schreiben, sondern kann mir helfen lassen. Aber das ist wirklich der Einstieg. Daraus ergeben sich aber ganz, ganz schnell die interessanten Fälle, wo viele Mitarbeitende, ganze Teams plötzlich merken, wie sie in den Prozessen sich verbessern können, wo sie unterstützt werden können. Und daraus können wir Prozesse neu denken. Also ein Process Rewiring. Dann sind wir plötzlich im nächsten Schritt, weil wir können einen Teilprozess automatisieren, wir können die Prozesse neu stricken, also wirklich in dieses Rewiring. Das beobachtet man dann eine ganze Zeit, und auch aus diesen Fällen wird sich zeigen, die Qualität ist hier sehr gut. Und das ist etwas, was wir dann auch nach außen bringen können an den Kunden, im Sinne von ein neuer Service an den Kunden sogar, also ein eigenes Produkt, was man vielleicht neu rausbringen kann, woran man vorher gar nicht so gedacht hat, was sich aus den internen Fällen entpuppt. Oder auch einfach Prozesse, die man vorher nur intern quasi in zweiter Linie mit dem Kunden vertestet hat, aber immer noch jemand mit drüber geschaut hat, wo man festgestellt hat, okay, zu 80% stimmt die Qualität. In diesen 80% der Fälle können wir nun auch wir gehen wieder rein zum Kundensupport, gehen wir mit dem Agent dann direkt an den Kunden im Kundensupport. Das auf jeden Fall, diese Feedback-Schleife würde ich immer machen. Erstmal intern vertesten und dann, wenn man intern glücklich ist mit den Resultaten, damit auch raus an den Kunden. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ah ja, super. Das ist ja wahrscheinlich auch ganz kleine Aufgabe an das Change Management. Wie jede Änderung im Unternehmen muss man auch gucken, wie man die Mitarbeiter mitnimmt. Wie schafft man das? Ist das Thema, wo Sie auch unterstützen? Ist das was, was direkt im Unternehmen aufgehängt werden muss?
Ja, beides. Also wir unterstützen dabei. Ich finde den Spruch sehr treffend, Innovation ist technologiegetrieben, Transformation ist menschengetrieben. Das heißt, ich kann die allerschönste Applikation, auch wir von Wave6 können die allerschönste, bestfunktionierendste Applikation bereitstellen. Wenn sie keiner nutzt, ist sie genau nichts wert. Das heißt, wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass die Leute verstehen, wie es funktioniert, warum sie es nutzen sollen. Und dann auch tatsächlich nachhaltig in ihren Prozess integrieren. Also im Endeffekt, wenn man so auf unsere, eine Standardwoche gibt's nicht, aber wenn man so bei uns beim Team in die Wochen schaut, ist ein Großteil auch das Change Management, genau mit reinzugehen, in die User Interviews, nutzerzentriert die Anwendungen überhaupt zu entwickeln, dass man die Punkte, wo es kritisch ist, wo die Nutzerführung nicht klar ist, genau auch schon ausmergelt. Und was wir da auch sehen ist, die KI-Anwendungsentwicklung ist zum ganz großen Teil auch die ganz klassische Software-Anwendungsentwicklung. Ein Teil davon ist dann im Endeffekt die KI-Integration, dass wir bestimmte Dinge ganz anders machen können als früher in der Softwareentwicklung. Ja. Aber am Ende ist es immer noch ein Stück Software, was von einem Nutzer genutzt werden muss. Und dafür brauche ich das Change Management. Und das ist auf Anwendungsebene für die einzelnen Anwendungen. Und das ist genauso auf Organisationsebene für die gesamten Prozesse und die gesamte Organisation. Wie denkt man es neu? Genau das begleiten wir. Deswegen unser typischer Einstieg ist auch bei Unternehmen über einen Workshop, wo man einmal in die Tiefe geht. Wie funktioniert GenAI? Was kann man damit schaffen? Und daraus dann ableitend in die einzelnen Anwendungen, in die einzelnen Use Cases.
Okay. Ja, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein heutiger Gast war Max Henschel, Mitbegründer von Wave6 Labs. Mein Name ist Manfred Bremmer, Editorial Manager bei der Computerwoche.
Und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast@idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt's überall da, wo es Podcasts gibt.